Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Zusammen arbeiten wir als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Heute mit einer Redispatch-Nachgehakt-Folge.
Insofern ist da wirklich was gefordert. Und da kommen tatsächlich diese negativen Emissionen ins Spiel. Aus meiner Sicht werden wir ohne dieses Thema nicht auskommen. Und es wird ein Riesenthema werden. Man rechnet damit, also man hat ja 30, 40 Milliarden Tonnen CO2 weltweit. Und wahrscheinlich, es kann sein, dass wir 5 Milliarden Tonnen, die Größenordnung, durch negative Emissionen einsparen müssen, um eben den Klimawandel zu begrenzen. Wenn ich das mal rechne, 5 Milliarden Tonnen mal 200 Euro oder sowas, dann bin ich schon bei 1 Billion Euro. Das ist das Geschäftsvolumen pro Jahr. 1 Billion.
Ja, das war Detlef Drake in unserem Live-Redispatch von der eWorld. Und ja, eine beeindruckende Zahl. Und da waren wir mal motiviert, ein bisschen tiefer reinzuschauen. Und in den letzten Folgen haben wir auch öfter von einer Carbon-Management-Strategie gesprochen in Deutschland auf der EU-Ebene. Und da dachten wir, laden wir uns zwei kompetente Gäste zu dem Thema ein.
Ganz genau. Die europäische Strategie wurde von der Kommission veröffentlicht und die deutsche wurde jetzt, ein Entwurf ist zumindest draußen. Wir wissen, was drin steht, aber wir werden das Thema jetzt mal von vorne aufrollen, werden zunächst mal die politischen Ziele anschauen und dann Stück für Stück die Prozesskette durchgehen. Von wo fällt CO2 an, Quelle, wie transportieren wir es, Infrastruktur und was machen wir dann mit dem CO2, speichern wir es ein oder können es weiter benutzen. Ne? Das gehen wir Stück für Stück durch und wir haben zwei wunderbare Gäste hier, Julia Mühleis und Hannes Kracht.
Genau, dann stellt euch doch einfach mal vor.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich höre euren Podcast auch immer sehr gerne, deswegen ist es mir heute eine große Ehre, dass ich auch mal selbst sprechen darf. Mein Name ist Julia Mühleis. Ich arbeite bei der E.ON Energy Projects in München. Wir sind eine 100% Tochter der E.ON und kümmern uns seit über 20 Jahren um die Versorgung der energieintensiven Industrie mit Dampf und Strom und darauf ausgehend bauen wir jetzt unser neues Geschäftsmodell mit Carbon Capture, Utilization und Storage auf. Ich selbst verantworte das Business Development unserer neuen Abteilung, habe einen starken regulatorischen Background, da auch im CCUS-Bereich angefangen und begleite eben auch hier die politischen Prozesse stark mit, die jetzt gerade am Entstehen sind im Bereich Carbon Management. Ich selbst bin Chemieingenieur, habe nach dem Studium bei der EEP angefangen und war zwischendurch auch mal in einem Startup tätig als Produktmanagerin für Kälteanlagen. Und weil es aber so schön ist, bin ich wieder zur E.ON zurück.
Ja, wunderbar. Nee, da, glaube ich, kriegen wir ordentlich Praxiswissen und ein bisschen wissenschaftlichen Background haben wir auch noch dabei. Hannes.
Genau, sehr schön. Ja, ich gehöre auch zur FFE, bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektingenieur. Julia, wir haben auch eine Gemeinsamkeit. Ich habe nämlich Chemieingenieurwesen an der TU München studiert, dann im Anschluss Energie- und Prozesstechnik. Im Master bin dann derzeit auch hier an der FFE gelandet, habe mich am Anfang vor allem mit der Industriemodellierung beschäftigt, dort Daten erhoben für verschiedenste Industrieprozesse. Das ging dann weiter mit weiter dieser wissenschaftlichen Betrachtung von Industrietransformationen, Studien dazu erstellt etc. Aber auf der anderen Seite auch Praxisprojekte betreut, wo wir Transformationskonzepte für einzelne Standorte erstellen, sprich neue Energiekonzepte erstellen. Dort sind wir das erste Mal mit CO2-Abscheidungen für ein Kalkunternehmen in Berührung gekommen. Das hat sich dann auch weiterentwickelt. Letztes Jahr haben wir dann die wissenschaftliche Studie für eine CO2-Infrastruktur in Bayern entwickelt. Da warst du ja auch schon am Rand mit beteiligt. Genau, und jetzt nimmt das Thema immer weiter Fahrt auf und umso spannender, dass wir heute hier drüber sprechen können.
Wunderbar. Genau, dann steigen wir doch nochmal ein mit der großen Zahl, die wir gerade gehört haben. Also die ist ja doch sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, die können wir so challengen. Da sind ja zwei Faktoren drin. Vielleicht erstmal so die erste Zahl, also diese Menge, die da auf uns zukommt. Hannes, kannst du das mal so ein bisschen einschätzen, einordnen im Vergleich zu anderen Studienzahlen, die da so bekannt sind?
Ja, er hat ja 5 Milliarden Tonnen CO2-negative Emissionen gesagt. Wir können das mal mit dem EU-Ziel eingrenzen. Die EU will 2050 etwa 480 Millionen Tonnen CO2 abscheiden.
Also eine halbe Milliarde.
Genau, gar keine negativen Emissionen, sondern wirklich komplett alle CO2-Abscheidungen. Da gehört Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre hinzu, da gehört aber genauso die CO2-Abscheidung an Industrieprozessen dazu und so weiter. Halbe Milliarde, genau. Da ist schon ein kleiner Unterschied. Der IPCC selber rechnet mittlerweile auch damit, dass wir negative Emissionen brauchen. Das heißt, wir müssen nicht nur unsere Emissionen auf Null senken, sondern, weil wir unser CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel aufbrauchen werden und überschreiten werden, werden wir langfristig auch negative Emissionen brauchen, um sozusagen unsere Überschreitung wieder zurückzuholen. Und die geben so einen Rahmen von 5 bis 7 Gigatonnen negativer Emissionen pro Jahr an. Also das passt dann schon ganz gut mit der Angabe, die der Detlef gemacht hat.
Okay, das ist die eine Komponente, die Menge. Die zweite ist der Preis. Er hat mal so grob geschätzt, dass sich der ETS in Richtung 200 Euro pro Tonne bewegen wird.
Obwohl es ja auch nicht zwingend der ETS sein müsste, ne? Also das ist ja noch vielleicht, also global gesehen ist es ja eine globale Zahl, 200 Euro die Tonne. Aber letztendlich der Preis, der irgendjemand dafür zahlt, dass eine negative Emission entsteht.
Ja. Ist das eine realistische Nummer?
Ja, auch hier, wenn man sich mal anschaut, was für Negativemissionen, was da für Preise erwartet werden. Also ich glaube, vor ein paar Jahren waren die Zielerwartungen der einzelnen Unternehmen noch im Bereich von unter 100 Euro pro Tonne CO2 für beispielsweise Direct Air Capture. Mittlerweile ist das ein bisschen nach oben korrigiert worden. Es ist letztens eine Studie der ETH Zürich rausgekommen. Die haben sich Direct Air Capture und die Einspeicherung des CO2s angeschaut. Da ist der Zielkorridor ungefähr um 340 Dollar pro Tonne CO2 im Jahr 2050. Das US-Department, also in Amerika, die haben mal eine Zielvorgabe gemacht für diese negativen Emissionen, wollen sie auf 100 Dollar pro Tonne CO2 kommen. Das heißt, hier gibt es noch eine große Bandbreite. Werden wir mal schauen, wie sich das entwickelt.
Aber das sind Zielkosten, ne? Da sind wir noch weit von entfernt. Ja. Aber da können wir auch später noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht hier auch noch mal zur Einsortierung. Heute, am Tag der Aufnahme, ist der CO2-Preis sozusagen bei ungefähr 60 Euro pro Tonne. Also wenn man jetzt ein Zertifikat kaufen würde, also erstmal deutlich unter dem, was sozusagen die Zielkosten sind, was man irgendwann mal vielleicht erreichen will.
Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir noch nicht da, aber wir wollen da hinkommen. Und da hat Detlef gar nicht Unrecht, wenn er da dieses Marktvolumen von ca. 1 Billion Euro ausruft.
Auf jeden Fall geht es um sehr, sehr viel Geld. Genau, wenn man 50% drunter oder drüber liegt, ist es immer noch sehr, sehr viel Geld oder noch ein bisschen mehr. Also ein super spannendes Geschäft. Ist das der Grund, warum sich E.ON damit beschäftigt? Wollt ihr euch einen Teil davon holen?
Ja, durchaus. Also wir haben die Ambition, bis 2030 ungefähr 1 Million Tonnen CO2 abzuscheiden. Wir werden jetzt erstmal mit unseren eigenen Anlagen starten und dann aber später haben wir schon die Ambition, das eben auch großen Emissionskunden anzubieten als Service und deshalb, ja, more to come.
Ja, 1 Million Tonnen bis 2030, jetzt 2024, also so weit weg ist das gar nicht mehr und 1 Million Tonnen, das ist schon eine Hausnummer, ne?
Also da, das ist durchaus ambitioniert, genau, auch genau. Von der Zeitlinie her, also genau.
Wie viele Anlagen sind das dann?
Das wären jetzt bei uns ungefähr 5 Anlagen.
Okay.
Plus 4 bis 5 Anlagen.
Die wollt ihr sozusagen bauen und laufen haben in den nächsten 6 Jahren?
So der Plan.
Wow. Und alle in Deutschland?
Nein, nicht nur in Deutschland. Aktuell schauen wir 2 Anlagen in Deutschland an und mehrere Anlagen in Schweden. UK ist auch im Visier und genau, bei anderen Märkten haben wir keine eigenen Assets, aber wir schauen, ob es Kunden gibt, wo wir abscheiden könnten.
Okay, und das jetzt einfach mal mit dem CO2-Zertifikatspreis, den ich gerade genannt habe, gerechnet, wären das ja dann irgendwie 60 Millionen Euro, aber damit wird das ja noch kein Geschäftsmodell, oder? Das würde euch ja wahrscheinlich nicht reichen dann.
Nein, tatsächlich, der Preis ist, der aktuelle CO2-Preis, wenn man ihn so sieht, beim EU-ETS ist zu gering. Ja. Das muss man so sagen. Also für Negativemissionen bewegen wir uns auch auf den freiwilligen Kohlenstoffmärkten und müssen unseren Preis den Kosten anpassen. Wir hoffen, dass irgendwann ein Compliance-Markt, also auch ein regulatorischer Markt entsteht, der auch extra Ziele und extra Preise für Negativemissionen bereithält, aber da wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Aktuell sind es die freiwilligen Kohlenstoffmärkte.
Super, jetzt sind wir schon direkt reingestartet mit dem Teaser von Detlef. Ich würde mal vorschlagen, dass wir mal vorne anfangen, mal die Basics klären. ein paar Grundbegriffe. Es wird auch sehr viel mit Abkürzungen hantiert in dem Bereich, also CCS, CCU, BECS, DACS, was weiß ich nicht alles. Lass uns mal mit dem Grundbegriff anfangen, Carbon Management. Was versteht man darunter?
Genau, also du sprichst es schon richtig an. Es ist wichtig, hier die Begriffe vorab einmal zu definieren und klar abzugrenzen, weil das teilweise auch verschwimmt oder sich überschneidet. Jeder ein bisschen anderes Verständnis davon hat. Genau, wir haben uns hier an der FE mal zusammengesetzt und überlegt, was wir eigentlich alles unter Carbon Management verstehen. Und darunter fallen für uns zum einen alle technischen Maßnahmen, aber auch, kam ja gerade schon auf, die Marktmechanismen und politische Rahmenbedingungen, die erforderlich sind, um einen Umgang mit diesen schwer oder nicht vermeidbaren Emissionen zu gewährleisten. Genau, das enthält dann auch alle Schritte der Wertschöpfungskette, das heißt die Abscheidung, den Transport, die Speicherung oder auch die Nutzung von CO2. Speichern wir das CO2, nennen wir es Carbon Capture and Storage, CCS. Nutzen wir es, dann ist es Carbon Capture and Utilization, CCU. Und dann kommt noch hinzu die Möglichkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, Carbon Dioxide Removal, CDR als Abkürzung. Und darunter fallen noch eine ganze Menge andere Methoden. Wir haben jetzt schon Direct Air Capture gehört, das Anlagen, die das CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Es gibt die Möglichkeit, über Biomasseverbrennung und CO2-Abscheidung das CO2 am Ende als negative Emission aus der Atmosphäre zu entziehen. Und das wird alles unter diesem Begriff Carbon Dioxide Removal, CDR, zusammengefasst.
Was ist der Unterschied zwischen CDR und DACS?
DACS ist eine Methode, um negative Emissionen zu erreichen.
Okay, also weil DACS ist Direct Air Capture?
Genau, mit der Speicherung.
Ist es eigentlich bewusst Carbon Management im Sinne, dass es im Zentrum des Carbon steht, des C, oder ist es einfach nur, damit es griffiger ist und man nicht jedes Mal CO2 sagen muss, im Prinzip Carbon Dioxide?
Gute Frage. Es ist ein griffigerer Begriff und wir haben ihn jetzt vor allem auch aus der politischen Diskussion übernommen. Also gerade Deutschland trennt sehr stark mit seiner Carbon Management Strategie auf der einen Seite. Darunter fällt alles, was vor allem diese industriellen Emissionen angeht. Und gleichzeitig hat Deutschland eine Langfriststrategie für Negativemissionen veröffentlicht, wo dann diese zusätzlichen Methoden drunter fallen, um auf anderen Wegen noch CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen.
Ja, ich denke mir so, wenn wir dann beim CCU sind, was du ja schon angesprochen hast, da geht es ja dann wahrscheinlich wirklich um das C-Atom, was man irgendwie wieder braucht, um es irgendwo anders wieder einzubauen irgendwie und dann vielleicht deswegen dieses Fokus auf Carbon Management. Ja. Okay, und das war sozusagen das, was alles drunter fällt. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum? Warum müssen wir uns damit beschäftigen und warum jetzt? Warum nicht vielleicht schon früher oder warum nicht vielleicht erst in 30 Jahren? Also warum müssen wir uns jetzt eigentlich mit dem Thema Carbon Management auseinandersetzen?
Ja, da ist eigentlich immer die oberste Priorität auf diese Antwort, ist, glaube ich, immer zu sagen, es muss zuerst eine Vermeidung und eine Fokus auf Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasen liegen. Trotzdem hat eben auch IPCC, der IPCC-Bericht und auch die Berichte der IEA gezeigt, dass Carbon Management ein wichtiger und essentieller Beitrag ist, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Wir teilen auch Carbon Management letztlich in drei Bereiche auf und das ist CCS, Carbon Dioxide Removal, also Negativemissionen, und die CO2-Kreislaufwirtschaft, CCU. Und in allen drei Bereichen gibt es Gründe dafür, warum Carbon Management benötigt ist. Guckt man auf CCS, wo man ja eigentlich von Emissionsreduktion spricht, da wird es einfach immer Restemissionen in der Industrie geben. Also zum Beispiel, wenn man auf die Zementindustrie guckt, hier wird CO2 schon in der Reaktion frei und man wird Zement nicht anders herstellen können, außer dass CO2 freigesetzt wird. Also hier ist eine Abscheidung vollkommen gerechtfertigt und notwendig, um wirklich Klimaneutralität zu erreichen. Guckt man auf Negativemissionen, gibt es auch hier in anderen Bereichen immer noch Restemissionen, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft. Also in der Landwirtschaft werden, wie wir alle wissen, wird viel Methan ausgeschieden oder Lachgas. Und diese Restemissionen müssen zum Beispiel durch Negativemissionszertifikate, die erzeugt werden an CDR-Projekten, kompensiert werden sozusagen. Das ist der Grund bei den Negativemissionen. Und guckt man in die CO2-Kreislaufwirtschaft, wenn wir von einer vollständigen Defossilisierung ausgehen, die wir ja anstreben, also ich spreche von einer vollständigen Defossilisierung, nicht einer Dekarbonisierung, dann ist es für viele Grundstoffindustrien in Deutschland essentiell, auch Kohlenstoff als Rohstoff weiterhin beizubehalten. Gerade bei der Produktion von synthetischen Kraftstoffen oder in der chemischen Industrie ist das abgeschiedene CO2 deshalb eine wichtige Kohlenstoffquelle. Alle Themen brauchen natürlich einen regulatorischen Rahmen und entsprechende Marktmechanismen auch zur Entwicklung dieses Industrie- und Klimafeldes. Aber hier sind wir ja bereits auf einem ganz guten Weg.
Du hast am Anfang gesagt, die erste Prio liegt auf Vermeidung und Reduktion. Warum? Also wenn wir in Zukunft so gut werden mit dem Abscheiden, warum müssen wir uns in den anderen Bereichen die Mühe machen, da Emissionen zu vermeiden, wenn wir doch jetzt mit dem Carbon Management so gut voranschreiten? Ne?
Ja, man könnte sagen, wir scheiden einfach überall CO2 ab und speichern das weg. Damit haben wir das Problem auch gelöst. So leicht ist es leider nicht. Also zum einen haben wir ja gerade am Anfang schon über Zielgrößen für CO2-Abscheidung etc. geredet. Es gibt CO2-Vermeidungsmaßnahmen, die deutlich kostengünstiger sind, auch im Sinne von Energieeffizienz etc. Und ich hatte es ja angesprochen, wir haben beispielsweise für Bayern bereits eine Analyse gemacht, welche Infrastruktur brauchen wir hier, in welchen zeitlichen Schritten muss diese Infrastruktur aufgebaut werden, um diese abgeschiedenen CO2-Mengen wegtransportieren zu können. Und da war eines der Kernergebnisse, die wir da herausgefunden haben, dass vor allem in dieser Hochlaufphase es wichtig ist, die CO2-Mengen handhabbar zu halten. Das heißt, wir brauchen am Ende auch die Speicherkapazitäten, die Infrastruktur, die am Ende dieses CO2 auch ja, transportieren kann. Insofern ist es wichtig, schon zu schauen, in welchen Industrien ist es zwingend, die CO2-Abscheidung, in welchen Industrien gibt es andere Maßnahmen, die man ergreifen kann.
Aber es ist ja auch letztendlich so, genau, ihr fangt jetzt gerade an, hast du gesagt, Julia, und habt Ziele bis 2030 und genau, du hast die verschiedensten Zielkosten genannt. Also man sieht ja, es ist eine Entwicklung, es ist eine Wette eigentlich, die wir dort eingehen, die Hoffnung, dass das kommt, also so gesehen. Und es geht ja ums Tempo, es sind ja sozusagen auch die Emissionen, die jetzt rausgehen, also würde ich sagen, wäre es ja fatal sozusagen darauf zu wetten, dass irgendwann diese Technologie zur Verfügung steht und deswegen brauchen wir sozusagen nicht mehr vermeiden, weil wir holen es dann hinten wieder da raus. Ne?
Genau, ich glaube, da muss man unterscheiden, diese Abscheidetechnologien sind größtenteils schon marktreif, da kommen jetzt auch neue Verfahren nach, die in Erprobung sind, aber gerade diese Verfahren, die negative Emissionen erzielen sollen, also beispielsweise CO2 aus der Atmosphäre ziehen, die sind noch in der Entwicklung. Da stimmt das, was du sagst, dass wir unser enges Zeitfenster, was wir noch haben für die Klimaziele, effizient nutzen müssen.
Aber ich würde das nochmal sozusagen zusammenfassen von euren Ausführungen. Also ich nehme jetzt mit, eigentlich sind es drei Themen, oder? Ich meine, einmal brauchen wir dieses Carbon Management, um irgendwie diesen Kohlenstoff im Kreis zu fahren für beispielsweise Flugkerosin, weil wir weiterhin irgendwie in die USA fliegen wollen und dafür brauchen wir einen entsprechenden Kohlenwasserstoff, damit wir irgendwie entsprechend die Reichweite hinkriegen. Und das wäre eine Möglichkeit, das im Kreis zu fahren. Das andere ist, wir haben irgendwie, wie du sagtest, wieder diese Unvermeidbaren, die sind einfach im Prozess drin und wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir die irgendwie kompensieren, rausholen. Und diese riesigen Zahlen, die wir am Anfang genannt haben, das ist ja nochmal sozusagen dieser Aspekt, dass wir selbst, wenn wir sozusagen unser Klimaziel erreicht haben, das Klimaziel auf nationaler Ebene netto null zu sein, reicht es ja nicht. Also du hast ja am Anfang IPCC angesprochen und da sind ja die meisten Szenarien, die wir sehen, sind wir in diesem Overshoot. Das heißt, wir sind drüber und müssen dann ja wieder was rausholen, im Prinzip aus der Atmosphäre in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Und das ist ja dann wahrscheinlich das richtig große Business dann, oder? Weil da geht es ja dann um große Mengen.
Genau, also man könnte es vielleicht auch auf diese drei Teile nochmal runterbrechen. Das eine ist der große Block CO2-Emissionen, die vermeidbar sind durch andere Verfahren, Energieträgerwechsel etc. Dann haben wir einen Restbereich, hier vor allem die Zementindustrie, wo es keine anderen Verfahren gibt, keine anderen Möglichkeiten gibt, diese verbleibenden Emissionen, die auf irgendeine Art entweder abgeschieden oder ausgeglichen werden müssen. Und dann kommt noch hinzu dieser negative Bereich, um in den Overshoot-Szenarien wieder unser Budget sozusagen einzufangen. Und das sind genau diese 5 bis 7 Gigatonnen CO2 pro Jahr, die am Anfang schon angesprochen wurden, die auch Detlef in seiner Abschätzung hatte.
Okay, dann lass mal auf diesen Negativbereich nochmal eingehen und hier ein paar Grundlagen klären. Ich hatte schon mal nachgefragt, also Direct Air Capture ist eine Möglichkeit. Es gibt auch noch BECCS und womöglich noch andere Verfahren. Was versteht man genau unter diesen Negativemissionen und wie macht man es? Also könnte man da nochmal so einen Baum aufspannen?
Ja, allgemein gesprochen versteht man ja unter Negativemissionen Verfahren zur CO2-Entnahme aus der Luft. Also hier werden wirklich die in der Atmosphäre enthaltenen CO2-Konzentrationen durch Negativemissionen verringert. Man spricht zu Englisch von Carbon Dioxide Removal. Und es gibt eben vielfältige Methoden, um CO2 dann aus der Atmosphäre zu entnehmen. Hier kann man eigentlich den Baum aufmalen, wie du so schön sagst. Es gibt die naturbasierten Methoden und es gibt die technischen oder industriellen CDR-Methoden. Naturbasierte Methoden, glaube ich, kann sich jeder am besten was darunter vorstellen. Die kennt man am ehesten. Das sind zum Beispiel Aufforstung, Wiedervernässung von Mooren, verbessertes Bodenmanagement, dass der Boden in der Lage ist, mehr CO2 aufzunehmen. Oder auch Ocean CDR, also marine Biomasse, dass der Ozean fähig ist, mehr aufzunehmen. Dann gibt es die technischen und industriellen CDR-Methoden. Da sind wir bei den Themen, die wir eben schon angesprochen haben, Bioenergy, Carbon Capture and Storage, auch BECCS genannt, Direct Air Capture, DACS genannt. Oder auch ein Zukunftsfeld ist das Thema Biokohle. Und alle Prozesse oder die größten Unterschiede zwischen den naturbasierten Methoden und den technischen und industriellen CDR-Methoden sind eigentlich das Thema Permanenz und Kosten. Bei den naturbasierten Methoden spricht man meistens von Permanenzzeiträumen von, ja, ich sag mal maximal 100 Jahren, wo das CO2 gespeichert ist. Viele Methoden sind schwierig zu messen, deswegen sind die TRL-Level tatsächlich auch teilweise noch sehr gering. Zum Beispiel bei Ocean CDR fängt man jetzt eigentlich gerade erst an mit der Forschung, wie lange und wie viel CO2 ist man eigentlich in der Lage, dort auch wirklich zu speichern. Andere Methoden sind schon fortgeschrittener, zum Beispiel Aufforstung. Da gibt es wirklich auch schon Messungssysteme, wie man relativ, wo jeder Baum teilweise vermessen wird und man sagen kann, okay, der lebt so und so lange und das CO2 ist dann entsprechend lange gespeichert. Und die naturbasierten Methoden sind in den Kosten auch etwas geringer. Ich meine, kann man sich vorstellen, es ist leichter, einen Baum zu pflanzen oder verbessertes Bodenmanagement zu machen, als eine relativ große Anlage wie eine Abscheideanlage hinter einem Biomasseheizkraftwerk oder eben eine Direct Air Capture Anlage hinzubauen. Auch Biokohle ist kostenintensiver. Diese Methoden haben aber den Vorteil, dass das CO2 wirklich längerfristig gebunden wird. Also man spricht bei BECCS oder bei der DACS von Speicherdauern über 1000 Jahre, wenn nicht noch mehr. Also es wird ja wirklich in unterirdischen Aquiferen oder in alten Erdgas-Lagerstätten eingespeichert. Man spricht eigentlich davon, dass es nie wieder frei wird. Bei Biokohle gingen jetzt in den letzten Monaten die Meinungen ein bisschen hin und her. Hier spricht man von mindestens 100 Jahren, wenn nicht noch mehr. Also kürzliche Erkenntnisse waren, glaube ich.
Was ist Biokohle?
Du speicherst CO2 durch Pyrolyseverfahren und die stellst dann, also du machst Pyrolyse an der Biomasse und stellst dann Biokohle her und dadurch wird eben auch das CO2, das vorher schon in der Biomasse gespeichert war, in der Kohle gespeichert. Das wiederum kann man dann auch nutzen, um zum Beispiel den Felderertrag zu steigern oder.
Ja. Okay, und Pyrolyse ist ein alternatives Verfahren zu verbrennen. Also ich hole Energie aus der Kohle raus, aber anstatt das CO2 in die Luft zu lassen, fange ich das CO2 und verpresse es irgendwo anders wieder und dann ist dann Biokohle.
Genau, du verbrennst deine Biomasse nicht, sondern es bleibt der reine Kohlenstoff am Ende
zurück. Der Kohlenstoff bleibt in der Biomasse zurück, genau. Ich stelle künstlich Kohle her sozusagen. Also, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, zusammenfassen, alle Methoden alle Carbon Removal Methoden haben ihre Berechtigung und sind richtig und wichtig. Wichtig ist hier halt dabei, ein richtiges MRV-System zu implementieren. Das heißt, Monitoring, Reporting, Verification. zu betreiben, um auch das CO2, das eingespeichert ist, quantifizieren zu können und auch eben nachvollziehen zu können, wie lange das CO2 auch gespeichert ist. Auch Themen wie Additionalität sind von enormer Wichtigkeit. Hier sind gerade klassische Offset-Zertifikate ein bisschen in Verruf geraten. Auch hier sollte stark darauf geachtet werden, dass diese Projekte additional sind.
Also die Projekte sind in Verruf geraten, weil dann nicht sauber sozusagen gemonitort wurde oder kontrolliert wurde, dass das, wie du sagst, auch wirklich zusätzlich ist. Aber grundsätzlich sind diese Methoden, die natürlichen Methoden, ja doch viel günstiger, oder? Wir hatten am Anfang die Zahl, also zumindest, wenn man da so sich so Zertifikate anschaut, wie günstig man einen Baum kaufen kann, sozusagen, der irgendwo in Afrika oder sonst wo gepflanzt wird. Also ich weiß nicht, die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch, einen Kasten Warsteiner, und dann pflanzt Günther Jauch in Afrika einen Baum dafür, sozusagen, das war inklusive. Und das heißt, sollten wir nicht erst all diese Methoden ziehen, weil sie einfach viel, viel günstiger sind, und dann erst sozusagen diese technische Lösung gehen, die ja scheinbar deutlich teurer ist?
Man wird damit, also man muss mit denen anfangen, weil die anderen aktuell noch nicht so schnell skaliert werden können. Das ist richtig. Man wird aber die Volumina, die eben Herr Drake am Anfang gefordert hat, nicht mit den naturbasierten Lösungen erreichen können. Dazu also braucht man wirklich industrielle und technische Lösungen. Genau, deswegen beides hat absolut seine Berechtigung.
Und Hannes, ihr habt das ja auch, glaube ich, so ein bisschen angeschaut für Bayern, oder? Also so wie da das Verhältnis ist. Also kommen wir da überhaupt weit in Deutschland mit den natürlichen Senken, Möglichkeiten, CO2 zu speichern, aus der Luftatmosphäre zu entnehmen?
Genau, in unserer Infrastrukturstudie haben wir uns tatsächlich nur auf die industriellen Quellen fokussiert, da das am Ende auch die Quellen sein werden, die an die Infrastruktur angeschlossen werden müssen und weggespeichert werden müssen. Aber in anderen großen FFE-Studien, im Bayernplan beispielsweise, sind ja die natürlichen Senken genau auch mit betrachtet und da aber nicht ausreichend. Also wir brauchen trotzdem diese CO2-Abscheidung an industriellen Punktquellen, um unsere Ziele zu erreichen.
Genau, also um überhaupt auf Null zu kommen sozusagen. Ne? Auf Netto Null brauchen wir schon auch in so einem Bilanzraum Bayern technische Lösungen, obwohl wir alles vermeiden, was zu vermeiden ist. Bleibt noch was übrig, und das, was übrig bleibt, reicht dann auch noch nicht aus, unbedingt, um natürlich gespeichert zu werden, abgeschieden zu werden, und dann brauchen wir auch noch technische Lösungen.
Genau so.
Okay. Ja, dann ist ja gut, dass ihr euch jetzt schon damit beschäftigt, genau, weil wie wir wissen, Bayern will 2040 klimaneutral werden. Dann ist ja gut, dass E.ON schon mal bis 2030 übt, dann haben wir sozusagen die Chancen, das bis 2040 auch hinzubekommen. Okay, jetzt haben wir diesen natürlichen Weg, wir haben den technischen Weg, und ich glaube, es kommt ja auch immer wieder dieses Thema von so ganz großen Lösungen, und ich meine, der ein oder andere Science-Fiction fängt ja so an, wo dann die Welt eingefroren ist mit irgendwie, dass das Ganze passiert ist, weil eben groß Geoengineering durchgeführt wurde. Also ist das jetzt auch noch ein Thema, oder ist das wirklich mehr Science-Fiction, und vor allen Dingen, was ist da jetzt eigentlich Geoengineering?
Und sind wir noch so weit weg? Also wenn wir mit Carbon Removal sprechen, dann da entnehmen wir das CO2, wir filtern die Luft, wir entnehmen das CO2 aus der Luft, und was ist da noch der Unterschied eigentlich?
Genau, ich glaube, dass da die Grenzen schwimmen sind, also ab wann spricht man von Geoengineering und ab wann nicht. Genau, viele Klimaschutzmaßnahmen schneiden, denke ich, schon auch den Rand von Geoengineering mit an, einfach weil es ja oft auch Eingriffe in die Kreisläufe der Erde sind.
Also das, was wir gerade machen, ist ja eigentlich Geoengineering, oder? Ordentlich CO2 in die Luft zu pusten.
Könnte man zum Beispiel so sagen, genau. Richtung. Und genau, was sich viele Leute unter Geoengineering vorstellen, ist ja beispielsweise, dass Aerosole in die Luft geblasen werden, um die Sonneneinstrahlung abzuschirmen, etc. Und hier kann man, glaube ich, schon mal konkret auf diese einzelnen Maßnahmen schauen, wie risikobehaftet sind die, wie kann man denn die Folgen von diesen Maßnahmen abschätzen. Und wenn dann beispielsweise eine Maßnahme Wiederaufforstung ist, was auch so im Randspektrum von Geoengineering zu zählen ist, ist das, denke ich, deutlich weniger risikobehaftet als so eine Aerosoleinblasung in die Atmosphäre. Das heißt, wenn man hier immer auf die einzelnen konkreten Maßnahmen schaut und da Risiko und Nutzen abwägt, ist man, glaube ich, ganz gut beraten.
Gut, dann kommen wir zum konkreteren Teil. Wir haben die Grundlagen jetzt mal ausgebreitet. Lass uns mal auf die politischen Prozesse schauen. Es wurde zunächst die EU-Strategie veröffentlicht von der Kommission, auch mit einer begleitenden Studie. Und vor zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr so genau, wurde dann auch die deutsche Carbon Management Strategie veröffentlicht. Es ist noch ein Entwurf, wurde noch nicht verabschiedet, sie wurde zunächst mal veröffentlicht. Lass uns mal mit der EU-Strategie anfangen. Also was ich mitgenommen habe, ist, dass die EU jetzt einen Binnenmarkt an CO2 haben möchte. Das ist das große Ziel. Was steht da noch drin? Also was sind so die drei griffigen Punkte, die man so mitnehmen sollte?
Genau, wir können ja gerne erstmal nochmal die Zielsetzung für die EU-Strategie uns anschauen. Das beginnt damit, dass sie im Jahr 2030 bereits 50 Millionen Tonnen CO2 abscheiden wollen. Entweder aus der Atmosphäre entnehmen oder an Industrieprozessen abscheiden. 2040 sollen das bereits 280 Millionen Tonnen CO2 sein und dann 2050, die Zahl hatten wir ja am Anfang auch schon, diese 480 Millionen Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich habe ich mal rausgesucht, was Deutschland als Ziel für 2030 hat. Wie viel CO2-Emissionen wollen wir als Deutschland 2030 noch ausstoßen? Und das sind etwa 440 Millionen Tonnen CO2. Also man könnte so als Vergleich sagen, die EU wird 2050 so viel CO2 abscheiden und irgendwohin speichern müssen, wie ganz Deutschland im Jahr 2030 noch ausstoßen wird. Spannend ist auch noch diese relative Aufteilung, was denn mit dem CO2 passieren soll. In 2050 sollen dann etwa 50% des abgeschiedenen CO2s gespeichert werden und 50% des CO2s beispielsweise in der Chemieindustrie als Rohstoff genutzt werden. Dann ist noch die Frage, wo kommt denn das CO2 eigentlich her? Und wir haben jetzt hier alle Möglichkeiten schon so ein bisschen angedeutet, haben gesagt, es gibt Verfahren, die marktreif sind, Verfahren, die sich gerade in der Entwicklung befinden. Und wenn wir uns hier mal dieses Direct Air Capture Verfahren rausgreifen, also die technische Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, dann sieht die EU-Strategie für 2030 noch keine Direct Air Capture Anlagen vor. Und danach kommt es aber zu einem relativ schnellen Hochlauf. Also bereits 2040 sollen etwa ein Viertel des abgeschiedenen CO2s durch solche Direct Air Capture Anlagen erreicht werden. Und im Jahr 2050 etwa 40% der CO2-Emissionen, die noch abgeschieden werden durch Direct Air Capture.
Dazu eine Frage. Also die Direct Air Captures, die kommen dann sozusagen so spät rein, weil wir dann keine ausreichenden Punktquellen mehr haben, wo es ja dann wirtschaftlicher wäre.
Die kommen aus zwei Gründen mit rein. Das eine ist ja diese Notwendigkeit von negativen Emissionen, die man nur erreichen kann, wenn wir CO2 noch zusätzlich aus der Atmosphäre entfernen. Und der andere Punkt ist die Marktreife der Verfahren. Also es gibt jetzt Pilotanlagen, die aber in dem Maßstab noch bei weitem nicht dort sind, was die EU-Strategie als Zielvorgabe ausgibt.
Aber plump gesagt, solange ich noch Schornsteine habe, würde ich ja erstmal daran gehen, oder?
Der Hochlauf sollte möglichst gleichzeitig erfolgen. Also okay. Man kann ja auch jetzt schon anfangen, Negativemissionen zu entwickeln und jetzt schon die Emissionen in der Atmosphäre zu reduzieren. Dann tut man sich später leichter.
Okay, ja. Und zu diesem halbe-halbe Aufteilung, da nochmal so fürs Verständnis. Also genau, die CCS-Hälfte, das sind ja dann wirklich also negativ beziehungsweise kompensiert an irgendeiner anderen Stelle, die vielleicht irgendwo noch entstehen. Du hast es vorhin Landwirtschaft genannt beispielsweise. Und CCU ist ja quasi neutral, oder? Weil ich das ja irgendwie im Kreis fahre.
Genau, das ist so eine Frage, die es am Ende noch zu definieren gilt, wie dann am Ende die Rahmenbedingungen aussehen werden. Wenn wir das CO2 wegspeichern, kommt es darauf an, was denn vorher die Quelle war. Wird CO2 beispielsweise einem Zementwerk abgeschieden, ist es am Ende keine negative Emission. Wird CO2 abgeschieden und weggespeichert, beispielsweise eine Biomasseverbrennung, dann sind es negative Emissionen, weil das CO2 ja vorher von der Pflanze aus der Atmosphäre aufgenommen wird. Und ähnlich ist das auch beim CCU, also bei der Nutzung von CO2.
Gut, aber CCU kann eigentlich nicht negativ sein dann, oder?
Genau, das kann nicht negativ sein. Es kann neutral sein, wenn wir das CO2 vorher aus der Atmosphäre geholt haben, dann wieder zu synthetischen Kraftstoffen verarbeiten. Oder es sind einfach weiterhin Emissionen, wenn das CO2 vorher fossil abgeschieden wurde.
Ja, bei CCU gibt es auch Spannbreiten. Also ich kann auch CCU in längerlebigen Produkten speichern. Mhm. Dann spreche ich auch hier von Negativemissionen, wie zum Beispiel
Baumaterialien.
Baumaterialien, genau.
Okay, ähnliches. Wenn ich da jetzt einen Dämmstoff herstelle, der irgendwo auch Kohlenstoff dann enthält und das Gebäude dann über 100 Jahre steht, dann wäre es zumindest zwischengespeichert, so genau. einen gewissen Zeitraum erstmal für die Atmosphäre entlasten und damit dann auch eventuell negativ zu bilanzieren.
Guter Punkt. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, welchen Zeitraum man sich immer anschaut. Und das ist bei diesen CCU-Themen auch eine der spannendsten Fragen. Genau, ich glaube, die EU hat jetzt als erste Größenordnung schon mit 35 Jahren sind sie da ins Rennen gegangen, dass man sich das zumindest als zeitweise temporäre CO2-Entnahme anrechnen lassen kann, soll.
Aber es ist wahrscheinlich dann auch noch wichtig, das richtig zu kommunizieren. Ne? Ich glaube, irgendjemand, der dann den Kohlenstoff rausholt und sagt dann, ja, ich bin klimaneutral oder leistungs- und derjenige, der dann mit diesem hergestellten Kerosin in die USA fliegt, hat auch das Gefühl, er fliegt klimaneutral, aber zweimal klimaneutral, das geht ja dann nicht. Ne? Also das kann ja nur einer kriegen.
Genau, und das leitet eigentlich schon ganz gut über. Philipp hat ja gefragt, was sind die drei wichtigsten Punkte in dieser Strategie? Und also Punkt 3 wäre für mich vor allem, dass dort in der Strategie Weichen gestellt werden, um am Ende in diese Umsetzung zu kommen, um diesen CO2-Markt in Europa aufzubauen. Und da merken wir gerade selber, sind wirklich die wichtigsten Sachen, dass man einen Rechtsrahmen schafft, dass man die Marktstruktur schafft und verbindliche, vor allem ja, Monitoring-Maßnahmen und Zertifizierungsmaßnahmen einführt.
Und das ist jetzt alles schon auf Strecke oder ist jetzt...
Es steht drin, dass das erarbeitet werden soll.
Genau. Okay. Wo setzt Europa an, um jetzt diese Ziele zu erreichen?
Genau, das sind jetzt, also in der Strategie sind sozusagen erstmal die Zielvorgaben und die nächsten großen Schritte vorgegeben. Sprich, wir brauchen eine Infrastruktur, deswegen steht in der Strategie drin, es soll ein Infrastrukturplanungsmechanismus eingeführt werden. Wie konkret er aussehen wird, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren dann herausstellen.
Andere Schritte sind dann auch schon wieder konkreter. Letztes Jahr wurde der EU-ETS angepasst. Hier wurde zum Beispiel eben auch CCU für langlebige Produkte mit aufgenommen. Das war jetzt nur ein Beispiel von mehreren. Oder der multimodale Transport, dass der erlaubt wird für CO2. Also sie sind schon auf dem Weg dorthin, aber vieles ist noch ausstehend. Also auch im EU-ETS wird sich die EU gerade hinsichtlich CCU mit Hilfe von Delegated Acts bis 2026 noch äußern. Aber ja, die Mühlen mahlen, aber sie mahlen noch langsam.
Aber ihr seid happy von Seiten E.ON, dass jetzt so die Strategie da ist und was drinsteht oder muss da jetzt nochmal nachtarockt werden?
Also für uns war es jetzt grundsätzlich schon eine positive Nachricht. Also wir hatten ja angefangen mit der Entwicklung von CCUS, als wirklich noch gar keine Gesetzgebung da war. Insofern ist jetzt klare Botschaft, es geht in die Richtung und Carbon Management ist anerkannt als wichtiges Tool, um die Klimaziele zu erreichen. Was auch positiv war, dass Quantifizierungen stattfinden, also dass man auch wirklich weiß, wie groß wird der Markt sein, der sich entwickelt und somit kann die Industrie auch weitermachen. Es hat ein positives Signal bekommen, dass es in die Richtung weitergeht. Aber dennoch, es fehlen nach wie vor von regulatorischer Seite noch Themen, es müssen Hürden beseitigt werden und vor allem auch die Mitgliedstaaten müssen eben auch nachziehen. Deutschland ist hier schon den ersten Schritt gegangen, aber das war jetzt, wie gesagt, ein Eckpunktepapier, eine Ankündigung. Ja, wir warten da auch auf weitere Schritte.
Auch ein gutes Stichwort, was steht denn da drin?
Im Eckpunktepapier selber stehen auch vor allem Rahmenbedingungen drin und was als nächste Schritte anfallen soll. Also beispielsweise wird dort vorgegeben, an welchen Stellen CO2-Abschaltung überhaupt eine Rolle spielen soll in Deutschland. Ganz konkret sagt die Strategie oder sagen die Eckpunkte, dass es Kalk- und Zementindustrie gibt, wo unvermeidbare CO2-Emissionen anfallen. Das heißt, dort wird CO2-Abscheidung auch unvermeidbar sein. Weiterer Baustein, wo CO2-Abscheidung eine Rolle spielen soll in Deutschland, ist die thermische Abfallbehandlung, also die Müllverbrennung. Auch hier gibt es natürlich Verfahren oder Ambitionen, die Recyclingquote zu erhöhen etc., aber dennoch kann man nicht vermeiden, dass oder nicht vollständig vermeiden, dass wir trotzdem Abfall haben, der verbrannt werden muss. Das heißt, auch hier soll CO2-Abscheidung in Zukunft eine Rolle spielen. Dritter Bereich, wo CO2-Abscheidung zum Einsatz kommen kann, ist die Stromproduktion. Genau dort hat die Bundesregierung immer noch als größtes oder primären Fokus, primäres Ziel den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber es kam jetzt auch die Kraftwerksstrategie beispielsweise raus, wo gesagt wird, dass wir weiterhin flexible Gaskraftwerke brauchen. Dort kann auch CO2 abgeschaltet werden. Das Einzige, was sie rausgenommen haben, wo wirklich kein CO2 abgeschaltet werden darf, beziehungsweise dieses CO2 nicht in eine Infrastruktur eingespeist werden darf, ist die Kohleverstromung, genau durch den Kohleausstieg. begründet, dass an Kohlekraftwerken kein CO2 mehr abgeschieden werden darf.
Also wäre das eine Alternative zu der Umstellung auf Wasserstoff? Also dass man die Wasserstoffsprinter dann nicht also einfach bei Gas beibehält und das CO2 abscheidet?
Technisch ist das sicherlich eine Alternative. In der Strategie ist nochmal darauf verwiesen, dass diese flexiblen Gaskraftwerke bis 2040 dann trotzdem auf Wasserstoff umgestellt werden sollen.
Aber jetzt nochmal hier EU-Strategie, deutsche Strategie. Eigentlich sticht doch die EU Deutschland. Also ist das jetzt so, welche Rolle spielen die Strategien nebeneinander, untereinander? Wie geht es da weiter? Müssen wir nicht eigentlich erstmal warten, was sozusagen von der EU tatsächlich kommt?
Ja, bisher widersprechen sich die Strategien meiner Meinung nach nicht, sondern genau, die EU bildet den kompletten Rahmen, welche Mengen brauchen wir europaweit und auch welche europäische Infrastruktur wird es wohl geben. Und die deutsche Strategie formuliert es dann nochmal spezifischer für Deutschland aus.
Okay. Und du hast ja am Anfang von euren Projekten gesprochen, die jetzt anstehen. Passt das jetzt da rein? Also sind die Projekte, die ihr jetzt konkret vorhabt, strategiekompatibel?
Ja, das sind sie. Gott sei Dank. Genau, das war für uns auch eine super Nachricht. Also wir fokussieren uns ja, wir kommen von dem Energy Intense Asset-Based Development, also von den Energieerzeugungsanlagen. Aktuell liegt unser Fokus auf Biomasseheizkraftwerken und Müllverbrennungsanlagen, hat also in der Carbon Management Strategie eine unvermeidbare Komponente, aber auch eine Negativemissionskomponente. Bei der Müllverbrennung ist es in etwa 50-50. Und damit sind wir ganz klar in der Strategie. Sie haben ja eigentlich nur die Abscheidung an der Kohle ausgeschlossen, alles andere erlaubt, sogar an Gaskraftwerken, was uns sehr gewundert hat.
Kann man eigentlich sagen, dass dann 2045, Zielbild, Deutschland ist klimaneutral, alle Müllverbrennungsanlagen, die es dann in Deutschland gibt, auch eine CO2-Abscheidung haben?
Ich vermute das sehr stark.
Und ihr seid ja da wahrscheinlich auch mit entsprechenden Kunden im Gespräch und so. Haben das all diese Betreiber, das sind ja irgendwelche Kommunen, auf dem Schirm? Also da wird ja jetzt vielleicht eine neue Müllverbrennungsanlage gebaut, geplant, die ja hoffentlich auch ein bisschen länger steht. Also wird das jetzt alles gleich mitgeplant?
Und die meisten denken in diese Richtung schon nach, so was ich mitbekommen habe, ja.
Okay. Mhm. Und gibt es schon eine? Also gibt es jetzt sozusagen eine Umsetzung in Deutschland, wo jetzt sozusagen gerade eine Müllverbrennungsanlage gebaut wird mit Abscheidung?
Ist mir jetzt keine bekannt.
Mir auch noch nicht, nein.
Anderen Ländern schon, aber nicht.
Genau, ich glaube, gerade geht vor allem diese Markterforschung los. Was kann ich denn überhaupt damit machen, wenn ich mein CO2 abgeschieden habe? Welche Zertifikate erhalte ich? Wie kann ich die vermarkten? Und dann wird es auch in die Umsetzung kommen.
Andere Länder, wo gibt es das schon?
In Norwegen ist ganz klar, ist ja eines der größten Projekte. In Dänemark haben sie angefangen, in den Niederlanden. In Deutschland hat man halt aktuell noch das Problem, dass ich das CO2 nicht exportieren darf, um es einzuspeichern. Dafür muss das London-Protokoll angepasst werden. Das wurde aber eben auch angekündigt in der Carbon-Management-Strategie. Und dann wird es hier wahrscheinlich auch losgehen. Aber es gibt hier schon die ersten Innovation Funds, die vergeben wurden, an Zementkraftwerken. Das ist definitiv der Fall, genau. Die müssen jetzt mit der Planung anfangen, weitermachen.
Und jetzt global betrachtet, sind wir jetzt in Europa dort Frontrunner, vorneweg dabei? Oder gibt es andere Regionen auf der Welt, wo die schon wieder weiter sind bei dem Thema und das wird eher ein Geschäft sein, was schon woanders irgendwie früher angegangen wurde und wir werden abgehängt. Also wo stehen wir da gerade in Europa?
Jetzt sagen wir es mal so, die CO2-Abscheidung an sich ist ja jetzt kein Teufelswerk, das wird schon lange gemacht. Jetzt wirklich im Sinne der Klimaziele ist USA sehr weit. Auch im Hinblick auf den IRA gibt es da gute Fördersysteme.
Auch für CCS und CCU?
Ja, soweit ich weiß schon.
Okay.
Genau. China ist tatsächlich auch weit mit Abscheideanlagen und EU ist aber jetzt mit den Strategien wirklich einen guten Schritt vorangegangen und zieht jetzt auch an.
Vielleicht im Unterschied zum IRA, soweit ich weiß, wird dort auch einfach CO2-Abscheidung in der kompletten Energieerzeugung gefördert. Und dann hier in Deutschland hatten wir es ja schon, dass Kohlekraftwerke komplett ausgenommen sind. An Gaskraftwerken ist es zwar erlaubt, soll aber keine Förderung erhalten, also bei fossilen Brennstoffen soll es keine Förderung geben und alle anderen Anwendungen, wo es notwendig ist oder wo es negative Emissionen erzielen kann, die sollen dann auch gefördert werden.
Okay.
Wenn wir gerade beim internationalen Blick sind, was wir uns in der Vorbereitung gefragt haben, also die Carbon Capture Technologien sind alle sehr energieintensiv, brauchen viel Strom. Und es ist aber egal, wo man sie einsetzt. Also es ist egal, ob ich sie jetzt in Australien oder in Europa das CO2 aus der Atmosphäre nehme. Warum ist es trotzdem sinnvoll? Warum pusht die EU so, dass wir in Europa das CO2 aus der Atmosphäre nehmen? Gleichzeitig importieren wir Wasserstoff aus Südchile oder anderen Regionen, wo der Strom günstig ist. Dabei könnten wir doch andersherum in Südchile die CO2-Entnahme vorantreiben und den Wasserstoff hier produzieren. Dann würden wir uns die Transportkosten sparen.
Ja, der Atmosphäre ist am Ende egal, wo das CO2 entnommen wird, solange der Bilanzraum passt, da hast du schon recht. Ich glaube, auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Das eine ist ja die CO2-Abscheidung an Industrieprozessen beispielsweise. Die müssen dort passieren, wo die Industrieprozesse sind, also auch in Europa. Diese CO2-Entnahme aus der Atmosphäre rührt tatsächlich aus diesen europäischen Klimazielen her, dass wir in Europa unsere Klimaneutralität erreichen wollen. Zweiter Punkt, der sicherlich auch eine Rolle spielt, ist, wenn wir CO2 als Rohstoff nutzen, um dann damit synthetische Kraftstoffe herzustellen, auch in Verbindung mit Wasserstoff, ist das am Ende natürlich auch eine strategische Entscheidung, ob man alle Rohstoffe importieren will oder auch Teile davon in Europa halten will in der Wertschöpfungskette.
Ist es in den Strategien jetzt vorgesehen, dass man bilanziell CO2, also halt Air Capture auch außerhalb der EU, machen kann und es sich in der Europa anrechnen lassen kann?
Ist mir jetzt in der Strategie noch nicht untergekommen.
Okay. Ja, ich denke, also wahrscheinlich ist noch nicht definiert, aber natürlich, wir haben es ja am Anfang gehört, geht es auch um viel Geld und dann will man wahrscheinlich auch einen Teil der Wertschöpfung tendenziell auch in Europa platzieren. Ne? Aber um sozusagen das besser verstehen zu können, wo diese potenziellen Sweet Spots sein könnten, da vielleicht so die Frage, du wirst es wahrscheinlich nicht genau sagen dürfen oder so, aber so von der Kostenstruktur, also was treibt denn vor allen Dingen die Kosten? Also sind es dann eben die Stromkosten und deswegen vielleicht Südchile, ist es die Speicherung am Ende oder ist es vor allen Dingen die Investition in die Anlage, die CapEx-Kosten? Also kann man das so ganz grob sagen, was so die Haupttreiber sind, was die Kosten am Ende ausmachen?
Also kommt drauf an, über was wir hier sprechen. Wenn wir jetzt über DAX sprechen, sind es ganz klar die Energiekosten, die Kostentreiber. Und ich habe da mal eine schöne Landkarte gesehen, wo eigentlich Sweet Spots sind für DAX. Die sind an der Küste, die sind da, wo die Sonne scheint, da, wo der Wind weht. Da werden sich DAX-Anlagen sammeln, wo eben die Energie grün und günstig vorhanden ist. Genauso ist es ja beim Wasserstoff.
Also die gleichen Regionen letztendlich.
Genau, auch immer die große Frage, wird Wasserstoff in Deutschland produziert oder ist importieren besser?
Und da bei dieser Kostenstruktur, wenn es vor allen Dingen die Stromkosten sind, dann ist es auch nicht so entscheidend, dass so eine Anlage 8.760 Stunden im Jahr läuft. Also dann vielleicht reicht es auch, wenn wir jetzt über Europa reden, die vielleicht nur die 2.000 Stunden läuft, wo der Strom billig ist.
Doch, das macht natürlich einen erheblichen Faktor aus. Umso länger die Anlage läuft, umso höher ist mein Output und umso wirtschaftlicher ist meine Anlage. Ja.
Okay.
Das ist, glaube ich, ganz gut vergleichbar mit den Wasserstoffelektrolyseuren, die theoretisch ja auch flexibel systemdienlich fahren könnten. Und dem gegenüber steht natürlich immer dann die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus Betreibersicht.
Das heißt, eure Projekte, die ihr jetzt in der Pipeline habt, das sind Anlagen, die durchlaufen sollen?
Das sind Anlagen, die durchlaufen sollen. Tatsächlich gibt es halt auch Anlagen, die jetzt für die Nahwärmeversorgung oder so stattfinden, die viel geringere Laufzeit haben, weil sie teilweise irgendwie nur das halbe Jahr im Winter laufen. Da tut man sich schwer, die Anlage in die Wirtschaftlichkeit zu bringen, weil einfach der Output viel geringer ist übers Jahr gesehen. Unsere Anlagen versorgen Industriekunden und daher laufen die Anlagen fast das ganze Jahr über und das ganze Jahr über kann CO2 dann auch abgeschieden werden.
Okay, wenn wir jetzt schon diesen Vergleich zu den Elektrolyseuren haben und jetzt gerade das Stichwort Nahwärmeeffekt, ist die CO2-Abscheidung, ist die exotherm, endotherm, also können wir dort Wärme nutzen oder sollten wir irgendwo hingehen, wo es Wärme gibt? Oder?
Genau, Großteil des Energiebedarfs ist der thermische Energiebedarf, also wie funktionieren die meisten Verfahren? Das CO2 wird aufgenommen, absorbiert und muss dann wieder regeneriert werden. Das heißt, dann wird dieses reine CO2 wieder freigesetzt. Und dabei ist halt ein relativ hoher thermischer Energieaufwand notwendig. Und wenn wir das klimaneutral bereitstellen wollen, können wir ja auch hier die Wärme nicht über fossile Brennstoffe bereitstellen, sondern müssen auch da schauen, ob wir beispielsweise Wärmepumpe etc. dafür einsetzen können. Oder insgesamt steht da ein großer elektrischer Energiebedarf dahinter, der ja auch gedeckt werden muss.
Also könnten wir den Elektrolyseur daneben stellen und da sozusagen Synergien schaffen? Wenn die zur gleichen Zeit wahrscheinlich laufen, beide brauchen den billigen Strom. Und
wäre eine Idee, die man sich mal anschauen könnte.
Okay, wurde noch nicht diskutiert, noch nicht durchrezipiert. Ja. Habt ihr da Ideen, das irgendwie zu kombinieren?
Wir planen jetzt aktuell noch nicht wirklich in die Utilization einzusteigen, sondern würden unser CO2 direkt an Abnehmer verkaufen. Deswegen planen wir jetzt auch noch nicht in die Wasserstoffrichtung, weil Wasserstoff kommt dann eben zur Anwendung, wenn wir höherwertige Kohlenstoffe aus dem abgeschiedenen CO2 herstellen wollen.
Bevor wir zur Infrastruktur kommen, letzte Frage. Beim Geschäftsmodell, welche Rolle spielt da die Anrechnung von negativen Emissionen? Also wie viel Mühe muss ich da reinsetzen? Kann es Projekte zum Fliegen bringen, wenn ich es schaffe, mit meinem Projekt diese Zertifikate, diese Negativemissionszertifikate zu erhalten? Also konkret zielt ihr darauf, mit eurem Projekt eine Negativemissionen zu erreichen?
Definitiv. Also es ist so, dass wir planen, Carbon Capture as a Service anzubieten. Das heißt, wir fangen jetzt zwar an unseren eigenen Anlagen an, aber wollen später auch zu Industriekunden gehen und für sie diesen Service zu übernehmen. Das heißt, wir würden die Anlagen planen, entwickeln. Wir würden auch investieren in die Anlagen und die Anlagen bauen und betreiben und dann eben aber auch die nachfolgende Wertschöpfungskette übernehmen. Das heißt, den Transport und den Transport zur Speicherstätte und die Einspeicherung oder eben den Transport vom CO2 in die Utilization. Das sind also je nach Route, die ich wähle, also da sind wir agnostisch, projektspezifisch, welche Entscheidungen wir machen. Und je nachdem ist es dann natürlich interessant, Carbon Removal Certificates, also Negativemissionszertifikate zu erzeugen. Das ist die BECCS-Route, von der wir hier sprechen. Und das ist eigentlich, wenn wir auf Biomasse Heizkraftwerke abstellen, essentiell, weil das ist der einzige Treiber des Business Cases aktuell. Aktuell kann man Negativemissionszertifikate eben am freiwilligen Kohlenstoffmarkt kaufen. Das Problem ist hierbei ein bisschen, es gibt noch keinen Zwang dahinter. Es gibt noch keine Quotenregelung oder Ähnliches aus regulatorischer Hinsicht, sondern es ist alles, ja, wie der Name schon sagt, auf freiwilliger Basis. Es gibt wenige Vorreiter. Man kennt diesen großen Microsoft-Austin-Deal, von Firmen, die sich wirklich auch Net Zero auf ihre Nachhaltigkeitsziele schon geschrieben haben. Die gehen voran und kaufen technische Negativemissionszertifikate. Aber es sind tatsächlich noch relativ wenige. Und da sind wir gerade dabei, unsere Fühler auszustrecken und nach Abnehmern zu suchen. Wir würden es natürlich auch sehr begrüßen, wenn hier ein Compliance-Markt, ein Markt aus regulatorischer Sicht entsteht. In der BACU-Route gibt es schon gewisse Quotenregelungen in der Refuel EU oder Fuel EU Maritime zur Herstellung von sogenannten RFNBOs, also Renewable Fuels of Non-Biological Origin. Das ist zum Beispiel E-Methanol oder so Sustainable Aviation Fuels. Hier gibt es Beimischungsquoten von abgeschiedenem CO2, die Schiffsunternehmen, die Airlines zum Beispiel benötigen und dann auch Strafzahlungen machen müssen, wenn sie solche Sustainable Aviation Fuels nicht verwenden. Da, wie gesagt, gibt es einen Markt. Hier ist es aber so ein bisschen, hier liegt das Spannungsfeld wieder mit dem im Zusammenhang mit dem grünen Wasserstoff, weil die Frage ist, wo werden diese Produktionen stattfinden? Also wo sind die Energiepreise am günstigsten? Da schließt sich der Kreis dann wieder.
Aber das könnten starker Treiber werden, weil ich meine, das kommt ja jetzt auch konkret die nächsten Jahre, also diese Quotenregelung. Definitiv. Und das sind ja nicht unerhebliche Mengen.
Das sind das große Mengen, ja.
Das wird pushen dann, okay.
Und gleich die Strafzahlung, die Mehrkosten für diese biogenen CO2 aus.
Die Strafzahlungen addieren sich sogar Jahr über Jahr, also sie sollten es schon beimischen.
Ist schon klar, wie hoch die sind? Oder also in welchem Bereich denn?
Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Alles klar, okay. Ja, das ist doch also sozusagen jetzt so auf lokaler oder europäischer Ebene ganz konkret. Also das Thema Müllverbrennungsanlagen, hast du ja quasi gesagt, das wird irgendwie jeden erwischen. Also das ist was. Dann haben wir diese Quotenregelungen wahrscheinlich mit diesem Push, dass wir da irgendwie den Kohlenstoff brauchen. Und das sind ja Dinge, die wirklich jetzt dann auch schon anliegen. Also das wird ja dann wohl schon zu einem Markthochlauf führen und nicht irgendwie so ein Thema, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen aus wissenschaftlicher Sicht, damit wir dann 2045 ready sind, um dann zu starten, negativ zu werden, sondern es passiert jetzt.
Das passiert jetzt, ja.
Okay.
Du hast gesagt, ihr kümmert euch jetzt auch schon um den Abtransport.
Genau, für wenn wir unser erstes Projekt haben, kümmern wir uns auch um den Abtransport. Okay.
Also das wollt ihr perspektivisch nicht mehr tun.
Nee.
Naja, es sind ja recht laute Rufe da, dass mal ein großes Pipeline-Netz entsteht, weil die Zementwerke beispielsweise, denen geht es jetzt nicht darum, was mit ihrem CO2 passiert. Ihre Hauptprio ist, dass das CO2 erstmal wegkommt. Können die da euch anrufen oder kommt es jetzt wirklich darauf an, ob eben staatlich gefördert oder wie auch immer da ein Netz entsteht, an dem alle dann teilnehmen können und da ihr CO2 einspeisen bzw. entnehmen können?
Also ich glaube, das muss man auch wieder differenzierter betrachten. Zum Beispiel größere Zementkraftwerke, die haben Volumina von 500.000 Tonnen oder mehr, die brauchen eine Pipeline. Die können die Volumina nicht durch andere Transportmodalitäten wegschaffen, vor allem wenn sie irgendwie noch peripher liegen, wo keine Binnenschifffahrt vorhanden ist oder ähnliches. Die brauchen definitiv eine Pipeline. Die werden mit dem Zug nicht glücklich. Wir sind jetzt, wir sprechen beim ersten Projekt so um die 200.000 Tonnen pro Jahr an biogenem CO2, das wegtransportiert werden soll. Wir würden jetzt schon in eine alternative Transportmodalität gehen, entweder in Binnenschifffahrt oder in den Zug, und würden hier nicht auf die Pipeline warten. Grundsätzlich hat die Carbon-Management-Strategie aber dafür den Startschuss gegeben. Sie hat dieses Pipeline-Netz als die wirtschaftlichste Transportform anerkannt. Und sobald da die regulatorischen Hürden im Kohlenstoffspeichergesetz dann auch wirklich beseitigt sind, wird es bestimmt den Startschuss zum Pipeline-Netz geben. Da haben sich auch schon größere Player positioniert, die das bauen werden. Aber selbst wenn das Pipeline-Netz steht, wird es auch immer wieder periphere Standorte geben, die das CO2 nicht direkt in die Pipeline einspeisen können. Dann muss es auch Zwischenlösungen geben. Also da muss es auch Zwischenlösungen mit Zug, mit Truck wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, oder eben der Binnenschifffahrt geben, um das CO2 dann zur Pipeline zu bringen. Also die sogenannte letzte Meile, die wird auch noch einige treffen.
Ja, dann Hannes, genau, du hast dich ja mit so einem Infrastrukturaufbau beschäftigt, also auch so ein bisschen wie so ein Hochlauf aussehen könnte. Also ich glaube, ihr habt in der Studie vorhin das Zielbild euch angeschaut, aber das ist ja dann schon so ein bisschen die Frage, wie überbrückt man und hat man Parallelstrukturen und genau, und Julia hat von den Playern gesprochen, die hier so ein Pipeline-Netz wohl betreiben wollen können. Wer ist denn das? Wer bringt sich da in Position?
Genau, wir haben uns auf jeden Fall angeschaut, wie sich dieses Pipeline-Netz entwickeln könnte, sprich, wer müsste da wann angeschlossen werden. Und der Druck kommt vor allem aus der Zement- und Kalkindustrie, die ja ihre auslaufenden EU-ETS-Zertifikate haben und dadurch einen hohen Handlungsdruck und Zeitdruck haben, in die CO2-Abscheidung zu gehen. Und die
mit das, Auslaufen meinst du die kostenlose Zuteilung?
Die kostenlose, genau. Ja. Mhm. Und sie können das CO2 ja nur dann abscheiden, wenn es auch abtransportiert werden kann. Genau, für diese großen Standorte ist dann auch wirklich nur ein Pipeline-Anschluss wirtschaftlich umsetzbar, beziehungsweise auch praktikabel umsetzbar. Das heißt, das sind die ersten Standorte, die an so ein Netz angeschlossen werden müssten. In Deutschland positioniert sich da vor allem die OGE, Open Grid Europe, sehr stark, die mit einer Netzabfrage schon reingegangen sind, verschiedene Akteure abfragen, CO2-Mengen abfragen und so weiter. Und auch schon erste Skizzen für so ein CO2-Netz veröffentlicht haben. Und das wird sich von der Nordsee aus startend, von Norden nach Süden langsam, dann über Deutschland schrittweise aufbauen.
Das ist ein Fernleitungsnetzbetreiber, der aktuell auch die großen Gaspipelines betreibt. Genau. Die denken sich, ob wir jetzt Methan oder CO2 transportieren, das können wir auch.
So ungefähr, genau. Es ist nicht ganz das Gleiche. Vielleicht, worauf du auch hinaus oder abzielst, könnten wir bisherige Gasleitungen vielleicht dafür umnutzen. Da gibt es zum einen diesen Nutzungskonflikt. Also wir wollen unsere Gasleitung ja schon auf Wasserstoff umstellen. Es geht nicht, dass Wasserstoff und CO2 dort gleichzeitig transportiert werden kann. Und vielleicht ein zweiter Punkt auch hier mit den Netzbetreibern, mit denen wir bisher gesprochen haben, die sind sich relativ einig, dass wir für das CO2-Netz einen kompletten Neubau brauchen, wo dann die Leitungen auch den Anforderungen des CO2s entsprechen.
Wenn dieses Netz gelegt wird, gibt es da schon ein Gefühl dafür im Sinne von Akzeptanz? Gibt es da Befürchtungen in der Bevölkerung? Ich meine, ihr plant jetzt Projekte, habt ihr auch eine Taskforce, die sich damit auseinandersetzt? Wie nehme ich die Bevölkerung mit? Also ich meine, ich glaube, wenn man technisch drin steckt, dann sieht man, dass es wahrscheinlich nicht so gefährlich ist. Und andere, also wahrscheinlich ist eine CA4-Leitung deutlich kritischer als eine CO2-Leitung, aber das könnt ihr auch gerne nochmal einschätzen. Aber weil, also ich ziele darauf ab, weil das Thema CCS hatten wir ja schon mal so vor, ich weiß schon gar nicht mal, gut 10 Jahren oder so. Und da wurde ja am Ende, kam ja eigentlich, das wird es so in Deutschland nicht geben, so ein bisschen, weil natürlich dann erstmal großer Aufschrei war, aus verschiedensten Gründen, aber irgendwie so neue, es fühlt sich an wie eine neue Technologie. Und wie wichtig wird das Thema Akzeptanz?
Das ist definitiv sehr wichtig. Wir werden, also wir sind aktuell jetzt noch nicht in dem Status bei unserem Projekt, dass wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil wir einfach da noch in einem frühen Stadium sind. Aber es ist definitiv geplant und auch schon angedacht, hier die Lokalpolitik auch mitzunehmen, an die Öffentlichkeit zu gehen in mehreren Kampagnen. Also das wollen wir schon aktiv angehen. Grundsätzlich die Akzeptanz und auch das Beibringen oder die Educational Journey für die, für die Bevölkerung ist aber tatsächlich Sache der Politik, das auf jeden Fall jetzt im weiteren Prozess mitgemacht werden sollte.
Vielleicht auch ergänzend dazu, dass ja in der Sache die Akzeptanzfrage immer mitgedacht werden muss, ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sehen ja, was das sonst für Verzögerungen führen kann, Windkraftausbau etc. sieht man das ja auch. Ich glaube, der Unterschied zur ersten CCS-Diskussion in Deutschland ist, dass es damals darum ging, Kohlekraftwerke damit zu betreiben, auch Kohlekraft zu verlängern. Und das ist jetzt hier explizit ausgenommen. Und das hat auch dazu geführt, dass jetzt ein Großteil der Umweltverbände beispielsweise sich für diese Technologie ausgesprochen haben, solange es in den Bereichen eingesetzt wird, wo es keine anderen Alternativen gibt. Und ich glaube, solange man da versucht, diesen Rahmen einzuhalten, ist es auch möglich, dass die Akzeptanz da nicht gefährdet wird.
Okay, also Verhalten optimistisch oder optimistisch, dass es klappen könnte. Also ich finde es ja immer faszinierend, dass scheinbar hängt der Akzeptanz nicht zwingend von der Gefährlichkeit oder sowas ab. Ne? Also gegen Gaspipelines, neue Pipelines, gibt es ja fast nie Widerstände. Und das wäre ja viel Angsteinflößer, könnte man ja viel größere Horrorszenarien malen. Aber das, wie klappt es da in der Kommunikation? Und bei CO2 bin ich gespannt, wie es sein wird. Im Sinne Akzeptanz in der deutschen Carbon-Management-Strategie gibt es ja auch noch diesen Punkt, dieses Opt-ins. Wollt ihr das nochmal kurz erklären?
Genau, also aktuell ist es so, dass CO2-Speicherung offshore erlaubt werden soll, onshore, also im Festland nicht. Und es ist jetzt der eine Halbsatz, glaube ich, reingeschrieben, wo von der Opt-in-Regelung für einzelne Bundesländer gesprochen wird, wobei noch nicht ganz klar ist, wann sie die Chance zu einem Opt-in-Verfahren haben, ob das jetzt im Gesetzgebungsprozess bereits passieren muss oder dann auch nachgelagert noch passieren kann. Genau, Inhalt ist, dass einzelne Bundesländer sagen können, wir brauchen für uns eine Onshore-Speicherung und beantragen das, dass wir dann hier eine Ausnahmegenehmigung bekommen, sodass wir auch Onshore speichern können.
Also braucht man es ja nicht, oder? Es wäre dann höchstens so, wir machen es auch, also wir leisten unseren Beitrag. Oder gibt es irgendeinen sachlichen Grund, wo man sagt, das hat einen Vorteil, außer dass man vielleicht irgendwie Geld damit verdienen kann?
Wir haben ja gerade auch schon über das CO2-Netz geredet, wie es in Deutschland sich aufbauen könnte. Das passiert voraussichtlich von Norden nach Süden. Gleichzeitig haben wir hier in Bayern viele Zement- und Kalkwerke, die CO2 abscheiden müssen. Und die aktuellen Zeitplanungen sind so, dass es genau eine Punktlandung sein könnte, dass Bayern an dieses Transportnetz angeschlossen wird. Es könnte aber auch passieren, wenn sich das verzögert oder die Zeitpläne sich anders ausgehen, dass wir in Bayern irgendeine Art von mindestens Zwischenspeicherlösung brauchen. Und dann wäre so eine Onshore-Speicherung als Opt-in-Möglichkeit natürlich interessant.
Und Offshore, um das nochmal klar zu machen, weil wären das dann auch die geförderten Gasförderanlagen in Norwegen? weil die sozusagen vor der Küste sind? Oder meint ihr mit Offshore dann so zum Prinzip im Meeresboden sozusagen unten, weil das dann entsprechend ja schwer ist, CO2, was sich dann verdichtet oder so, also sozusagen am Meer oder in diesen Gasförderstätten?
Genau, das würde in ausgeförderten Gasförderstätten sein oder in sogenannten salinen Aquiferen, also salzwasserführenden Gesteinsschichten unter dem Meeresboden.
Okay. Wie sieht das Onshore aus?
Genau. Gibt es genauso Gesteinsschichten wie beispielsweise diese salinen Aquiferen, die da in Frage kommen würden. Hierzu muss man sagen, dass man dann auch jetzt langsam nochmal neue Erkundungsprojekte starten müssen. Man sollte dazu sagen, dass dazu neue Potenzialabschätzungen gestartet werden sollten. Es gibt eine bundesweite Potenzialabschätzung, die schon über 10 Jahre alt ist, auf die sich natürlich heutzutage keiner verlassen kann. Das heißt, wenn man wirklich diese Opt-in-Möglichkeiten in Betracht zieht, muss man dann auch zeitnah erste Erkundung starten.
Es gibt aber keinen Nutzungskonflikt zwischen den Wasserstoffspeichern und den CO2-Speichern. Das sind zwei unterschiedliche Gesteinsschichten oder Speichermöglichkeiten.
Weiß ich nicht.
Okay, müssen wir nochmal nachschauen. Aber vielleicht noch ein Punkt zu diesen Offshore-Speichern sozusagen unter dem Meeresboden. Also bin gespannt, weil ich habe gehört, dass sich da schon Naturschutzverbände gerade versuchen zu positionieren und da wohl auch eine starke Strömung dahingehend ist, so nach dem Motto, jetzt reicht's, wir sind nicht hier die Müllhalde für alles in den Meeren und da ist man sich wohl noch nicht so einig, ist jetzt sozusagen der Beitrag zum Klima wichtiger und wie kritisch ist das? Also könnte denn da irgendwas schief gehen am Meeresboden? Wisst ihr das? Steckt ihr so tief drin, so tief im Meer?
Also es wurde ja, in Norwegen gibt es ja dieses Leibner und Snowit Projekte, wo glaube ich schon seit, nagelt es mich jetzt nicht fest, aber auf seit 10 oder 20 Jahren CO2 eingespeichert wird und wo wirklich auch die Sicherheit dieser CO2-Lagerstätten bewiesen wurde. Auch in Deutschland gab es ein Onshore-Speicherprojekt, das Projekt in Ketzin. Als es damals um die CCS-Diskussion gab, das war ein Pilotprojekt mit 60.000 Tonnen pro Jahr oder so, aber auch hier wurde die Sicherheit von den CO2-Lagerstätten bewiesen. Also bei salinen Aquiferen sagt man sowieso, das ist quasi dicht, das verfestigt sich ja auch. Bei den ausgelagerten Gasstätten kann es natürlich teilweise sein, dass es Probebohrungen gab, als man das Gas gefördert hat, wo dann eben noch CO2 austreten kann. Aber hier müsste man halt eben genaue Untersuchungen vorneweg durchführen, ob das der Fall ist oder nicht.
Genau, um, glaube ich, da auch Bedenken wegzunehmen, in der deutschen oder in den Eckpunkten der deutschen Carbon-Management-Strategie ist auch die Offshore-Speicherung sozusagen in deutschen Gewässern mit vorgesehen, begründet mit dem Verursacherprinzip. Also wir als CO2-Verursacher müssen auch eine Möglichkeit bereitstellen, dieses CO2 wegzuspeichern. Trotzdem soll Norwegen einer der größten Abnehmer für unser CO2 bleiben. Genau, und aber für diese deutschen Speicherstätten sind auch jetzt schon eine Reihe an Anforderungen da mitgenannt worden, was Umweltmonitoring etc. angeht. Meeresschutzgebiete sind ausgeschlossen und so weiter. Also ich glaube, das wird schon auch mitgedacht.
Und im Kontext Offshore hattest du, glaube ich, vorhin das Thema London-Protokoll genannt. Vielleicht könntest du nochmal erklären, was das bedeutet und warum das so wichtig ist.
Das London-Protokoll ist eine Konvention von, ich glaube, 52 Staaten auf der ganzen Welt, die sich entschlossen haben, zu unterzeichnen, keinen Müll ins Meer zu werfen. CO2 galt anfangs auch als Müll, deshalb durfte man CO2 eben nicht unterirdisch speichern. Es gab dann diverse Änderungen und Annexes und die müssen aber eben noch ratifiziert werden von den Mitgliedstaaten. Um auch wirklich in Kraft zu treten, müssten 2/3 dieser Mitgliedstaaten von den, ich glaube, 52 Parteien unterschreiben. Es haben aber noch nicht so viele unterschrieben, ich glaube 3 oder 4. Ein anderer Weg ist, bilaterale Abkommen zu unterzeichnen. Zum Beispiel, wenn Deutschland jetzt in Norwegen speichern wollen würde, müsste Deutschland mit Norwegen ein bilaterales Abkommen unterzeichnen, in dem sie sagen, sie transportieren das CO2 nur zum Zwecke der unterirdischen Einspeicherung und lassen das CO2 sonst nicht ins Meer. Das steht noch aus und sonst ist es eben verboten, das CO2 zu exportieren zum Zwecke der unterirdischen Speicherung.
Nach aktueller Regelung sozusagen.
Genau.
Lass uns einen Schritt weiter gehen. Wir wollen das CO2 wegbekommen. Wir haben entweder die Möglichkeit, es einzuspeichern oder, wie ihr erklärt habt, wir können es nutzen. Welche Industriezweige sind interessiert am Rohstoff CO2?
Genau, also eigentlich ist CO2 ja heute schon ein Rohstoff. Man kann es so ein bisschen unterteilen. Es gibt Bereiche, wo CO2, so wie es ist, eingesetzt wird in der Lebensmittelindustrie, kohlensäurehaltige Getränke beispielsweise in Feuerlöschern und so weiter. Den Teil braucht man jetzt bei diesem Carbon-Management-Thema eigentlich nicht mit betrachten. Das ist eine relativ geringe Menge. Auch in der Lebensmittelindustrie gibt es sehr hohe Standards, sodass, was Nachverfolgbarkeit etc. angeht, sodass sich die Carbon-Management-Strategie dann eher wirklich auf diese Nutzung als Rohstoff fokussiert. Auch da gibt es heute schon Prozesse, wo CO2 eingesetzt wird, also die Harnstoffherstellung beispielsweise, was wir als AdBlue kennen, da wird CO2 mit verarbeitet. Das stammt heutzutage aber auch alles aus fossilen Quellen und zukünftig möchte man ja versuchen, auch beispielsweise biogenes CO2 als Rohstoff einzusetzen. Da gibt es verschiedene chemische Verfahren. Man kann beispielsweise Methanol herstellen und aus CO2 und mit diesem Methanol dann weitere Grundstoffe produzieren oder man kann ein synthetisches Rohöl, synthetisches Naphtha aus dem CO2 herstellen mit dem sogenannten Fischer-Tropsch-Verfahren, was man dann genau nach den Prozessen, die wir heute auch schon kennen, weiterverarbeiten kann zu synthetischen Kraftstoffen oder anderen Grundstoffchemikalien, Propylen, Ethylen, Kunststoffen.
Dein Gefühl, kommt erst CCU oder erst CCS?
Ja, CCS gibt es ja jetzt schon die ersten Speicherstätten. Bei CCU ist, glaube ich, eher die Frage, wird sich das am Ende durchsetzen? Also wir hatten auch schon Gespräche mit verschiedenen Vertretern da aus der Chemieindustrie, die selber noch keinen Pfad haben, der sich am Ende durchsetzen wird. Also die Chemieindustrie hat verschiedene Möglichkeiten, Recyclingquote zu erhöhen, Biomasse stofflich zu nutzen oder eben CO2 als Rohstoff einzusetzen. Und das wird noch A, von der Entwicklung der Verfahren abhängig sein und B, aber auch von den Rahmenbedingungen, die für die jeweiligen Optionen geschaffen werden, was sich dann dort am Ende in welchem Umfang auch durchsetzen wird.
Und bei euren Projekten, das S oder das U?
Sehr gute Frage. Also wir haben uns noch nicht abschließend entschlossen. Wir verfolgen nach wie vor beides. Ich glaube, bei CCU muss man einfach nochmal differenzieren. Also ich gebe Johannes recht, die Chemieindustrie hatte einfach noch keinen Zwang. Also das ist einfach freiwillig, grüne Produkte herzustellen. Aktuell noch, vielleicht kommt da auch noch etwas. Aber in der Kraftstoffindustrie, also wie vorhin schon erwähnt, gerade in der Herstellung von E-Methanol und SAF, da gibt es eben schon Anreizsysteme und da sieht man schon, dass sich ein Markt entwickelt und sich die ersten Player positionieren. Für mich stellt sich da immer so ein bisschen die Frage, wo, aber da tut sich was.
Benötigt ihr jetzt schon Akteure, die euren CO2 abnehmen, wenn ihr Abscheidungsprojekte plant?
Ja, definitiv. Also bevor wir in die finale Investmententscheidung gehen, müssen wir unser gesamtes CO2-Volumen entweder als CRC, also als Negativ-Emissionszertifikat, vertraglich fixiert haben oder einen Abnehmer in der Kreislaufwirtschaft gefunden haben, der sich bereit erklärt, das CO2 über eine längere Zeit abzunehmen.
Und mit was für Akteuren seid ihr da gerade im Gespräch?
Das kann ich leider nicht sagen.
Jetzt?
sehr schön. Jetzt sind wir einmal die Prozesskette von der Erzeugung über den Transport bis hin zur Nutzung bzw. Speicherung durchgegangen. Das ist es auch, oder? Haben wir noch was vergessen? Das war's. Was ist euer Resümee? Wie zufrieden seid ihr mit der Carbon-Management-Strategie? Und was hättet ihr euch gewünscht darüber hinaus? Jetzt habt ihr die Chance, das Mikrofon zu nutzen, um noch weitere Dinge zu fordern.
Das mache ich sehr gerne. Ja. Also grundsätzlich sind wir zufrieden mit der Carbon-Management-Strategie. Es ist die richtige Weichenstellung. Jetzt kommt man halt so in die Detailplanung. Hier ist es halt auch wieder aufgeteilt auf die beiden Monetarisierungsrouten, nenne ich mal, wichtig, klare Ziele zu definieren. Also schaut man in Richtung Negativemissionen, braucht man quantifizierbare Ziele und auch vor allem, was uns wichtig ist, separate Negativziele, um auch die Mengen quantifizieren zu können und eine grobe Richtungsweisung erkennen zu können. Separate Ziele sind wichtig, um Negativemissionen eben nicht als Ersatz für die Reduzierung von Emissionen an der Quelle zu sehen. Und ja, deshalb plädieren wir hier stark für separate Ziele. Was dann eben anschließend wichtig ist, um auch wirklich den Markt skalieren zu können, ist vor allem jetzt erstmal auf die First Mover bezogen. Für einen Hochlauf von Negativemissionen braucht es direkte Förderung. Aktuell gibt es, wie heute schon mehrfach erwähnt, nur die freiwilligen Kohlenstoffmärkte, in denen der Kauf von Carbon Dioxide Removal Zertifikaten eben freiwillig ist und nur von wirklich wenigen Vorreiterfirmen, in denen Nachhaltigkeitsziele fest verankert sind, auch wirklich als Geschäftsmodell gesehen wird. Und hier bräuchte man eine erste finanzielle Unterstützung. Und dann kommt man eben zum nächsten Punkt, man kann nicht ewig über Förderung arbeiten, das sagt keiner, man braucht das nur als Starthilfe, ja. Aber für langfristige Geschäftsmodelle braucht es einen dauerhaft planbaren und stabilen Markt für Removal-Zertifikate. Und um einen Markt erschaffen zu können, braucht es Leitlinien, also es braucht Anreizsysteme für Firmen oder eben auch für, was wir uns auch wünschen würden, dass der Staat zum Beispiel Negativ-Emissionszertifikate kauft, um sein Budget an Restemissionen zu verringern. Solche Leitlinien braucht es, um einen Markt skalieren zu können und auch wirklich verlässliche Einnahmequellen zu schaffen. Für solche Projekte braucht man einfach einen langfristig planbaren Horizont. Letzter Punkt ist eben regulatorische Hürden an sich. Also es muss klar sein, dass wir CO2 exportieren dürfen. Es muss klar sein, dass CO2 eben auch zur Nutzung transportiert werden darf. Das war bisher auch noch nicht möglich, zumindest über Pipelines nicht. Und dass die Öffentlichkeit eben im weiteren politischen Prozess auch aktiv mitgenommen wird. Hinsichtlich BACU haben wir nicht ganz so viele Themen, also hinsichtlich zirkulärer Kreislaufwirtschaft. Aber hier ist wirklich der wesentliche Punkt der grüne Wasserstoff. Hier ist der Appell an die Politik, wirklich bezahlbare Lösungen zu finden, um auch die zirkulären Anwendungsfälle und damit den Kohlenstoff wirklich als Rohstoff in Deutschland auch halten zu können und keine Industrieabwanderungen zu generieren.
Ja, jetzt haben wir diese vielen, vielen Akteure skizziert, die dort notwendig sind, um das Ganze aufzubauen, umzusetzen, und ihr seid mittendrin. Wo würdest du 5.000 Euro rein investieren, in welchem Bereich?
Natürlich, in unsere Projekte.
Ah, in euch selber sozusagen. Also gibt es jetzt irgendwie Startups oder so irgendwas, irgendwie ein bestimmter Bereich, wo man sagt, hey, da könnte richtig das abgehen sozusagen.
Ja, dann würde ich mir jetzt mein eigenes Geschäft
machen. Okay, lass uns die Welt. Hannes, fehlt dir noch was aus wissenschaftlicher Perspektive?
Ich glaube, vieles wurde jetzt wirklich schon gesagt. Also wir haben jetzt so ersten Zielsetzungen und Rahmenbedingungen schon angegeben, die müssen erst einmal noch ausformuliert werden. Ich glaube insbesondere halt diese Marktausgestaltung wird spannend, auch inwiefern CO2-Nutzung angerechnet wird. Eine der großen offenen Fragen, die wir da noch haben, ist, ob sich wie beim Wasserstoff so eine Farbenlehre durchsetzen wird oder ob man in dem Fall sagt, es muss bilanziell aufgehen. Wenn wir das System anschauen, müssen wir CO2-neutral bzw. irgendwann negative Emissionen haben. Ich glaube, was jetzt die nächsten wichtigen Schritte sind, ist, dass wir versuchen, weiter in die Umsetzung zu kommen und da vor allem alle Akteure zusammenbringen. Also wir haben Industrien, die mehr oder weniger zwingende Notwendigkeit haben, die aber darauf angewiesen sind, dass es dann dementsprechend auch eine Infrastruktur gibt und so weiter. Und ich glaube, diese ganzen einzelnen Annahmen, Zeitpläne etc. müssen jetzt mal zusammengebracht werden, damit wir hier am Ende auch die ganzen Zielsetzungen erreichen können.
Und was wäre aus deiner Sicht ein gutes Promotionsthema in dem Bereich?
Daran arbeiten wir ja gerade. Also genau. Mal schauen, was das nächste Forschungsprojekt hier bringt.
Okay. Gibt es schon auch noch einige Forschungsfragen zu klären? Oder?
Genau.
Ja, wunderbar.
Und hast du auch dein Aktienportfolio schon erweitert?
Deon-Aktien natürlich.
Ja, natürlich. Nach dem Gespräch sowieso. Okay, machen wir noch den Abschluss, oder? Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.